Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem wir gemeinsam auf Zeitreise durch Frankfurt gehen und dabei die spannende Geschichte unserer Stadt am Main erleben. Ja, eines meiner absoluten Lieblingsthemen rund um Frankfurts Geschichte ist unser Rathaus, der Frankfurter Römer. Schon bei den ersten Recherchen zu diesem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Bauwerk wird man direkt in die facettenreiche Geschichte hineingezogen, die nicht am Römerberg selbst beginnt, sondern ein paar Schritte weiter entfernt. Der Römer, der ist zweifellos wie kaum ein anderes Gebäude mit der Geschichte und Identität unserer Stadt verbunden. Seit Jahrhunderten dient er als Zentrum der politischen Macht, als Ort, an dem Geschichte und Gegenwart, an dem Menschen aufeinandertreffen. Hier wurden Kaiser gewählt, bedeutende Persönlichkeiten aus aller Welt gingen ein und aus. Und bis heute ist der Römer das Herz der Frankfurter Stadtpolitik. Ob prunkvolle Zeremonien, internationale Empfänge oder wichtige Entscheidungen, der Römer hat in seiner langen Geschichte viele große Momente erlebt und sich dabei immer wieder neu erfunden. Heute nehme ich euch mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte, um die vielen Facetten dieses außergewöhnlichen Bauwerks genauer zu beleuchten. Was macht den Römer so besonders? Und wie hat es seine Bedeutung für die Stadt im Laufe der Zeit verändert? Die Produktion dieser Folge war ein echtes Highlight für mich, denn während meiner Recherchen habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie es wohl ist, jeden Tag an diesem geschichtsträchtigen Ort zu arbeiten. Ja, wen ich das fragen wollte, das war mir von Anfang an klar, unserem Oberbürgermeister Mike Josef. Und dass er sich dann tatsächlich auch noch die Zeit für mich genommen hat, das hat mir so unfassbar viel bedeutet. So, und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Erst mit der Geschichte des Frankfurter Römers und dann anschließend daran ins Gespräch mit Oberbürgermeister Mike Josef, der mir unter anderem die Frage beantwortet hat, welchen Stellenwert der Römer in seinem Leben spielt. Ganz viel Spaß bei der Folge. Die Geschichte des Frankfurter Römers, die beginnt offiziell im Jahr 1288, als das erste Rathaus der Stadt am Rande des heutigen Domturms erstmals urkundlich erwähnt wurde. Damals war es üblich, dass sich das Rathaus und die Kirche in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander befanden, um als Zentrum des städtischen Lebens zu fungieren. Doch schon bald wurde das Gebäude, von dem heute nur noch eine grobe Skizze existiert, für die wachsende Stadt Frankfurt viel zu klein. Die Suche nach einem neuen, größeren Rathaus, die begann ab 1329, zog sich jedoch aufgrund der Wirren des 14. Jahrhunderts, also geprägt von Hochwassern, Pestjahren und Konflikten mit Nachbargemeinden, über 75 Jahre hin. Erst im Jahr 1405 fanden die Stadtoberen eine Lösung. Sie kauften das Haus zum Römer und den angrenzenden Goldenen Schwan, zwei repräsentative Privathäuser. Zwischen 1405 und 1408 wurden beide Gebäude dann umfassend renoviert und zu einem Rathauskomplex umgestaltet. Besonders der Kaisersaal und die Römerhalle, die bei diesen Umbaumaßnahmen entstanden sind, erlangten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation schnell überregionale Bekanntheit. Der Kaisersaal, der wurde zum Schauplatz während der Wahl- und Krönungsfeierlichkeiten der Kaiser, ein Ereignis, das weit über die Grenzen Frankfurts hinausstrahlte und die Bedeutung des Römers als politisches und kulturelles Zentrum der Stadt festigte. Zudem wurden die Räume des Römers für die Frankfurter Messen genutzt, die Händler aus ganz Europa anzogen. Zur Herbstmesse fand dort jährlich auch das sogenannte Pfeifergericht statt, eine Zeremonie zur Bestätigung der Zollfreiheit während der Messezeiten. Doch der Bedarf an Platz, der wuchs weiter. Ab 1424 begann die Stadt benachbarte Gebäude zu erwerben und in den Rathauskomplex zu integrieren. Der Erwerb des Hauses Frauenrode, das markierte damals den Anfang einer fast fünf Jahrhunderte andauernden Expansionsphase. Später folgten das Haus Viole und das Haus Schwarzenfels, in denen unter anderem die Ratsstube untergebracht wurde. Diese baulichen Erweiterungen machten den Römer nicht nur größer, sondern verliehen ihm zunehmend ein prächtiges repräsentatives Erscheinungsbild. Im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde das Haus zum Römer mit einer großen Uhr ausgestattet, deren Zeiger von außen und von innen im Kaisersaal zu sehen waren, ja eine Besonderheit für die damalige Zeit. Das anschließende 16. Jahrhundert, das war dann für den Römer eine ganz besondere dynamische Zeit. Denn durch die Erfindung des Buchdrucks und die wachsende Bedeutung Frankfurts als Handels- und Messeplatz wurde die Stadt immer wichtiger. 1510 wurde das Haus Viole umgebaut und im Keller wurde eine Bibliothek eingerichtet, die sich durch die Spenden der Bürgerinnen und Bürger stetig vergrößerte. Diese Bibliothek wurde später mit der des Barfüßerklosters zusammengelegt und bildete damals dann die Basis der Frankfurter Stadtbibliothek. Zudem sicherte sich die Stadt Frankfurt in jenen Jahren durch geschickte diplomatische Verhandlungen das Privileg, als Ort von Kaiserwahl und Krönung anerkannt zu werden. So fanden hier ab 1562 nicht mehr nur die Kaiserwahlen, sondern auch die Krönungen statt. Ein bedeutender Meilenstein im Aufstieg Frankfurts. Im 17. Jahrhundert wurde der Rathauskomplex dann weiter ausgebaut, um die steigende Zahl an Zeremonien und Feierlichkeiten zu bewältigen. So wurden die Fassaden erneuert und die Räume vergrößert, um die wachsende Anzahl von Gästen zu beherbergen. 1612 wurde der Kaisersaal für die immer pompöseren Krönungsfeierlichkeiten umgestaltet und die Flachdecke durch eine imposante Bretterdecke ersetzt. Eine daran angelehnte Variante der Nachkriegszeit ziert noch heute den Raum. Die Gebäude des Römers, die ursprünglich einen gotischen Charakter hatten, wurden zudem mit barocken Elementen versehen. Und die Fassaden der Häuser Römer, Löwenstein und Alt-Limburg erhielten damals ein einheitliches Erscheinungsbild. Im nachfolgenden 18. Jahrhundert zielten die Veränderungen am Römer darauf ab, das Gebäude noch prunkvoller zu gestalten. 1702 wurde ein Glockenturm auf dem Haus zum Römer errichtet. Und im Kaisersaal wurden die Porträts der bisherigen Kaiser angebracht. Sie trugen zweifelsfrei zur repräsentativen Ausstrahlung des Kaisersaals bei. Durch die zahlreichen Umbauten und die Erneuerung der Innenräume wurde der Römer endgültig zum Zentrum für festliche Anlässe hier in Frankfurt. Doch der Niedergang des Heiligen Römischen Reiches, der deutschen Nation, im Jahr 1806 führte zu einem Bedeutungsverlust des Römers. Die Funktion vieler Räume, die änderte sich und das Gebäude, das verfiel zunehmend. Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, im Zuge des aufkommenden Nationalstolzes und des Historismus, wurde der Komplex wieder umfassend restauriert. Es entstand das Bestreben, die Geschichte und die Bedeutung des Römers zu bewahren. So wurden unter anderem die Kaiserporträts im Kaisersaal durch Ölgemälde ersetzt und der Raum wurde renoviert, um die Porträts besser zur Geltung zu bringen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgte eine große Erweiterung des Römers. Im Jahr 1900 wurde beschlossen, den Rathauskomplex durch den Bau des sogenannten Südbaus und des Bürgersaalbaus zu ergänzen, um den steigenden Verwaltungsbedarf der wachsenden Stadt zu decken. Diese Neubauten wurden im Stil vergangener Jahrhunderte gestaltet und passten sich optisch dem historischen Gesamtbild an. Auch der berühmte Lange Franz, der große Turm des Südbaus, entstand in dieser Zeit und wurde bald zu einem weiteren Wahrzeichen des Römers. Benannt übrigens nach einem der bedeutendsten Oberbürgermeister der Stadt, Franz Adiges. In der Zeit des Nationalsozialismus erfuhr der Römer eine düstere Phase. Die demokratischen Strukturen der Stadtverwaltung wurden mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 abgeschafft. Die Stadtverordnetenversammlung, die wurde aufgelöst und der Magistrat bestand fortan ausschließlich aus Parteimitgliedern der NSDAP und Vertrauten des Oberbürgermeisters Friedrich Krebs, einem überzeugten Nationalsozialisten. Die repräsentativen Räume des Römers, darunter der Kaisersaal und der Bürgersaal, die verloren ihren ursprünglichen Zweck und wurden für propagandistische Veranstaltungen umfunktioniert. So wurde im Bürgersaal eine Hitlerbürste aufgestellt und die Wände mit Hakenkreuzfahnen dekoriert. Auch baulich gab es in dieser Zeit Veränderungen, jedoch keine umfassenden Umbaumaßnahmen. Die historische Einrichtung und das Mobiliar wurden teilweise entfernt, um jede Erinnerung an die vorherige demokratische Nutzung zu beseitigen. Der Römer verlor in dieser Zeit zunehmend an Bedeutung, da die Nationalsozialisten den historischen Bezug zum Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation und die bürgerliche Vergangenheit des Gebäudes bewusst ignorierten. Im Zweiten Weltkrieg erlitt der Römer schwere Schäden. Weite Teile der Innenräume brannten vollständig aus. Nach dem Krieg begann dann der aufwendige Wiederaufbau. Anstatt den Römer im Originalstil zu rekonstruieren, entschieden sich die Architekten für eine Mischung aus historischen und modernen Elementen. So wurden die Fassaden weitestgehend im historischen Stil wiederhergestellt, während im Inneren moderne Baustandards der 1950er Jahre integriert wurden. Der Kaisersaal erhielt die geretteten Kaiserporträts zurück und der Komplex wurde insgesamt funktionaler gestaltet, um die städtischen Verwaltungsaufgaben besser zu unterstützen. Die feierliche Wiedereröffnung des Römers erfolgte 1955 und der Römer ist seitdem wieder das Zentrum der Frankfurter Stadtpolitik. Hier tagt die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat. Hier haben der Oberbürgermeister und die Bürgermeisterin ihren Sitz. In Räumlichkeiten wie die des Kaisersaals finden regelmäßig Ehrungen und Veranstaltungen statt. Zusammengefasst lässt sich der Römer vermutlich am besten mit den Worten unseres Oberbürgermeisters Mike Josef beschreiben. Der Römer ist ein Ort der Begegnung und ein Ort, der vom Haus der Kaiser über Jahrhunderte hinweg zum Haus der Bevölkerung, zu einem Haus der Demokratie wurde. Und ich habe es ja bereits am Anfang der Folge angeteasert. Während meiner Recherchen kam ich aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Geschichte des Römers, die ist so lang und so facettenreich, dass ich unbedingt wissen wollte, wie es sich anfühlt, an diesem geschichtsträchtigen Ort zu arbeiten und zu wirken. Also habe ich unseren Oberbürgermeister Mike Josef kontaktiert und ihn gefragt, ob er Zeit und Lust hätte, mir diese Fragen zu beantworten. Und dann kam eine Zusage. Das Ergebnis ist ein sehr persönliches Gespräch mit Mike geworden, auf das ich so gerne zurückblicke und das ich unbedingt mit euch teilen möchte. Jetzt kommen wir zu was, auf das ich mich schon seit Tagen freue, und zwar Oberbürgermeister Mike Josef. Herzlich willkommen bei Damals in Frankfurt.
Einen schönen guten Tag, hallo.
In der Folge habe ich den facettenreichen und historischen Weg des Römers nachgezeichnet und während meinen Recherchen festgestellt, ich will unbedingt wissen, wie es ist, wenn man hier jeden Tag eben arbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss einfach die Person fragen, die es eigentlich am besten wissen muss. Und das bist aus meiner Sicht du. Und dass wir jetzt hier zusammensitzen und du dir die Zeit nimmst zwischen all deinen Terminen, die du eh hast, bedeutet mir wirklich viel. Von daher vielen, vielen Dank, dass du das hier mitmachst.
Ja, vielen Dank, Mirko, dass du so viel über unsere Stadt berichtest, vor allem über die historischen Abrisse. Ich muss gestehen, da lernen wir auch noch sehr viel dazu über das, was war und das, was heute ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter so ein Stück weit aus der Geschichte auch lernen, was wann so entschieden worden ist, wie es entschieden worden ist und was es für heute bedeutet. Also vor allem die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, das machst du ganz klasse und dafür auch nochmal herzlichen Dank.
Ah, vielen, vielen Dank. Dann bin ich mal gespannt, was du auf die erste Frage sagst, weil jedem Gast in meinem Podcast stelle ich die gleiche Frage und ich sage vorweg, ich könnte sie nicht beantworten. Was ist dein absolutes Highlight in Frankfurts Geschichte und du musst da alles mit reinpacken, Person, Ereignis, Straße, Ort, wenn du dich festlegen müsstest?
Das eine Highlight gibt es, es ist wirklich schwierig zu fassen. Was für mich natürlich schon ein Highlight ist, ist zum einen, würde ich schon sagen, die Paulskirche, nicht nur, weil sie jetzt hier direkt gegenüber zu sehen ist und ich sie auch jeden Tag bestaunen darf, vor allem von meinem wunderschönen Balkon aus, sondern weil es schon, wie ich finde, was Besonderes ist, dass du in einer Stadt lebst, in der die Paulskirche mit der Wiege der deutschen Demokratie ihre Anfänge genommen hat und dass hier letztendlich auch Freiheitsrechte, Grundrechte, die Demokratie in ihren Grundpfeilern, wie wir sie heute kennen, diskutiert, erstritten und erkämpft worden ist, dann mit dem Widerstand und mit der Niederlage, dass sie nicht in Kraft getreten ist, die Paulskirchenverfassung, aber vieles von dem, was damals eben erkämpft worden ist an Freiheits- und Grundrechten, also beispielsweise wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, dass das ja sich heute wiederfinden lässt im Grundgesetz. Und von daher dieser historische Bezug mit der Paulskirche, das hat mich tatsächlich auch am Anfang meiner Studienzeit hier in Frankfurt beeindruckt. Ich kannte die Geschichte aus meiner Zeit vorher, ich bin in Ulm aufgewachsen, kannte ich das so gar nicht mit der Paulskirche. Deswegen ist es, glaube ich, auch nochmal Verpflichtung, diese Historie von Frankfurt aus nochmal deutlicher nach außen zu tragen, weil diese Historie und diese Geschichte auch ein Stück weit verpflichtet. Von daher würde ich schon sagen, die Paulskirche, und ich finde einfach, es ist auch ein wunderschönes Gebäude. Ich mag es jedes Mal, wenn du da die Treppen hochgehst in Richtung dem Plenarsaal und Richtung Rednerpult läufst. Das hat schon was Bewegendes. Und mein Highlight war natürlich auch letztes Jahr zu Beginn meiner Amtszeit zum 175-jährigen Paulskirchenjubiläum gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, wo du die Treppen hochläufst. Mhm. Es ertönt, bitte erheben Sie sich für den Bundespräsidenten und du läufst die Paulskirche in Richtung Rednerpult runter. Das war für mich schon ein Highlight. Aber ich muss sagen, es gibt tatsächlich mehrere Sachen, die mich in Frankfurt bewegen, mit denen ich was Besonderes auch verbinde. Beispielsweise auch die Goethe-Universität. Das war ja mit der Grund, warum ich nach Frankfurt gekommen bin. Ich bin zum Studium nach Frankfurt gekommen, habe erst an der University of Applied Science studiert, bin an die Goethe-Uni noch am Campus Bockenheim, AFE-Turm, das Hochhaus damals, wo die Aufzüge nie gingen und immer hochlaufen musstest. Und dann eben auch meine ersten politischen Schritte, die ich gegangen bin damals im Kampf gegen Studiengebühren. Und deswegen verbinde ich damit einfach auch sehr viel Positives mit Frankfurt, aber auch am Main einfach mal zu flanieren, spazieren zu gehen, runterzukommen, einfach Frankfurt zu genießen. Von daher, es gibt, glaube ich, viele Highlights, die ich jetzt mit unserer Stadt, mit meiner Stadt verbinden würde.
Jetzt ist der Römer auf der einen Seite sehr symbolträchtig und hat diese lange Historie und ist eben aber auch der Mittelpunkt deiner Arbeit und das schon seit vielen Jahren. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal hier warst, damals wahrscheinlich noch als Stadtverordneter, wie hat sich das hier angefühlt für dich?
Ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere, sogar noch vor meiner Zeit als Stadtverordneter, als Student, wenn ich dann auch einige Sitzungen hier mal hatte im Römer, ich hier reingekommen bin, das ist eigentlich dieses Gefühl, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, das ist heute noch sehr ähnlich. Ich liebe es, zur Tür reinzukommen, diese Treppe hochzulaufen, in Richtung Wandelhalle zu gehen, die ehemaligen Oberbürgermeister, die da hängen, zu sehen. Und das Schöne am Römer ist ja schon auch letztendlich diese architektonische Mischung von jahrhundertlanger Entwicklung und dem Nachkriegsneubau, also das sieht man ja ganz stark dann auch an den Treppen. Und diese Symbiose von beiden, finde ich, macht den Römer zu was ganz Besonderem. Und es ist eigentlich wie am ersten Tag, als ich hier in den Römer gelaufen bin, jedes Mal, wenn ich hier hochkomme, jetzt auch ins Büro, ist es, finde ich, was Besonderes. Und die ersten Male, muss ich aber auch gestehen, das war schon noch als Student, da war ich, glaube ich, noch nicht mal Stadtverordneter, habe ich mich auch echt oft verlaufen im Römer. Also ich habe nicht mehr rausgefunden. Ich kann mich noch erinnern, das war mal eine Sitzung am späten Abend. Ich wollte rauslaufen und hatte das Gefühl, hier sieht irgendwie alles gleich aus. Ich habe nicht mehr rausgefunden. Und das Schöne ist tatsächlich, man entdeckt immer wieder neue Ecken hier im Römer. Es gibt wirklich vieles zu entdecken. Ich kann nur mal anraten, allein schon die Kellergewölbe mit der Poststelle und dem Archiv der Römer. Da gibt es viel zu entdecken und mir geht es heute noch so, dass ich immer wieder neue Ecken finde im Römer, die einen faszinieren. Aber es ist wirklich mit, finde ich, das ist das schönste Rathaus in Deutschland, habe schon viele Rathäuser gesehen. Und für mich ist es heute immer wieder wirklich faszinierend, hier reinkommen zu dürfen. Und vor allem als Oberbürgermeister hier in dieses wunderschöne Büro gegenüber von der Paulskirche.
Ja, ich finde, du hast uns vorab so ein bisschen eben rumgeführt und man hat auch so gemerkt, dass dieser Ort dir halt auch was bedeutet, ja, dass das nicht irgendein Ort ist, sondern halt deine Wirkungsstätte und das schon seit so langer Zeit.
Ich meine auch die Historie, wenn du mal zurückdenkst, was hier schon alles stattgefunden hat. Ich meine, wenn man über die Jahrhunderte zurückgeht, dass hier hier war die Krönung im Dom, der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, die Bankette im Römer hier. Wie viel Jahrhunderte lang hier auch Handel betrieben worden ist, Menschen aus aller Welt letztendlich sich hier in Frankfurt auch wiedergefunden haben, niedergelassen haben, ihre Leben neu definiert haben, Existenzen aufgebaut haben. Ob es Kaiser waren, ob es Handelsmänner, Handelsfrauen oder einfach Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Und gerade in der Nachkriegszeit, wer hier alles mit empfangen wurde, ob es die Queen war, ob es John F. Kennedy war, ob es unsere Fußball-Weltmeister waren, Sportereignisse, Kulturereignisse. Ich finde, wenn man das so sich vor Augen hält und dann realisiert, das ist dein Arbeitsplatz, das ist doch... Das ist doch echt eine coole Sache.
Ja, es ist irre. Wir kommen da gleich auch noch mal so ein bisschen drauf. Was mich aber auch interessiert, ist so ein typischer Arbeitstag bei dir. Wie sieht der aus? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
Es gibt eigentlich gar keinen typischen Arbeitstag. Das macht, finde ich, den Job auch so schön. Ich habe mal daheim gesagt, du gehst zur Tür raus und jeden Tag ist wie ein Abenteuer, weil es kann jederzeit alles passieren und dann musst du auch mal kurzfristig reagieren. Du hast irgendwie ein Tagesablauf, der auf einmal am frühen Morgen schon komplett über Bord geworfen werden kann, weil irgendein Ereignis kommt, von dem du nichts wusstest oder mit dem du nicht gerechnet hast. Das heißt, jeden Tag ist eigentlich anders. Was aber großartig an der Arbeit ist, es ist People's Business. Du hast viel mit Menschen zu tun. Ich darf Menschen kennenlernen aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Ich darf mir ihre Geschichten anhören, ihre Lebenswege, ihre Lebensträume. Ich darf mit Menschen reden, die Jahrzehnte zurückblicken können und so vieles über Frankfurt erzählen können, mit allem Für und Wider, mit allen bewegten Zeiten, die wir in Frankfurt sicherlich immer hatten. Frankfurt ist ja letztendlich die Stadt der Debatte, der Diskussion, die Stadt der Frankfurter Schule. Also hier kommen Menschen zusammen und das Wort spielt hier wirklich eine gewichtige Rolle im positiven Sinne. Man kommt zusammen und streitet sich um und für die Sache. Und all diese Menschen kennenlernen zu dürfen, all die Orte kennenlernen zu dürfen, die Stadt auch jeden Tag immer wieder neu zu entdecken, das ist etwas, was, glaube ich, den Job auch ausmacht. Von daher kann ich gar nicht sagen, dass es einen klaren Tagesablauf gibt. Natürlich kommen Routinen dazu, wie Rücksprachen mit den Ämtern, mit dem Büro. Es gibt Ausschüsse des Stadtparlaments, die Plenarsitzung, die einmal im Monat stattfindet, freitags in der Regel die Magistratssitzung, die ich dann auch leite, wo dann der Magistrat zusammenkommt im wunderschönen Ludwig-Landmann-Saal und dort dann auch die Entscheidungen getroffen werden. Die Routinen gibt es sicherlich, aber ansonsten ähnelt sich eigentlich kein Tag, sondern jeder Tag ist wirklich was in dem Sinne was Besonderes und man lässt es auch auf sich zukommen.
Aber wie schaffst du das, dann trotz allem so vorbereitet zu sein? Man sieht dich viel auch dann bei den Terminen, bei denen du teilnehmen darfst und musst. Und du hast da auch immer so ein souveränes Auftreten und du hast auch immer was zu erzählen. Und ich frage jetzt nach einem Tipp quasi. Wie schaffst du das, trotz so einem Tag, der ja sehr voll ist und dann auch teilweise, was du gemeint hattest, wird aufgrund von aktuellen Ereignissen Dinge umgeworfen. Wie schaffst du es dann quasi so einen klaren Blick zu haben und zu wissen, was du wann sagen musst und das im Kopf hast?
Also erstmal danke dafür, dass bei dir der Eindruck entstanden ist, dass ich gut vorbereitet bin. Aber ich glaube zum einen, was ich wirklich sehr gern mache, dass ich einfach auch in meinen Reden beispielsweise tatsächlich Begegnungen, Gespräche verarbeite. Dass ich bin Oberbürgermeister dieser Stadt, ich war vorher Stadtrat, aber am Ende bin ich Bürger dieser Stadt. Ich lebe hier mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit Freundinnen und Freunden, mit Bekannten. Und am Ende bewegt mich ja die Stadt auch jeden Tag als Bürger dieser Stadt. Und manchmal ist es einfach nur so, dass ich das wiedergebe. Also dass ich einfach aus meinen Erfahrungen, aus meinen Begegnungen, aus meinen Blickwinkel heraus, wie ich das einordne, aus dem Leben erzähle, aus dem Leben der Stadt Frankfurt. Und von daher glaube ich, ist es mir auch immer wichtig, ein Stück weit auch bei den Reden, bei den Gesprächen immer auch was Persönliches dabei zu haben. Weil am Ende, ja, ich bin Oberbürgermeister der Stadt. Ich bin sehr dankbar, dass ich in dieser Stadt als Oberbürgermeister fungieren darf. Es ist eine großartige Stadt, die viele Potenziale hat. Das hat sich, glaube ich, über die letzten Jahrzehnte auch immer wieder gezeigt. Aber am Ende hat mir diese Stadt hier als Bürger unheimlich viel gegeben. Ich bin als Student hergekommen, habe erst soziale Arbeit studiert, dann Politikwissenschaftler, bin dann über die Studiengebühren in die Politik und die Chance bekommen zu haben, diesen Weg einzuschlagen. Das hat mich ja am Ende auch zu dem gemacht, was ich heute ein Stück weit bin. Und das ist natürlich auch dank dieser Stadt so gelaufen. Von daher versuche ich tatsächlich immer auch was Persönliches reinzubringen und nie immer nur, sage ich mal, dieses Politiker-Sprech. Ich weiß, das gehört auch mit dazu. Aber ich finde, es macht am Ende immer auch vieles aus, dass es von Herzen kommt und dass es was Persönliches auch ist. Und ich kann nur sagen, Mirko, es sind so viele Begegnungen, so viele Möglichkeiten, die man verarbeiten kann über die Arbeit, die man hier leistet, dass es genug zu erzählen gibt.
Aber hättest du gedacht, als du hier damals nach Frankfurt gekommen bist, also wenn du deinem früheren Ich erzählen würdest, du wirst hier mal Oberbürgermeister sein?
Nein.
Also das ist also abgefahren, oder?
Nein, es war ja auch nicht so, dass ich bin hierher nicht hergekommen, ich meine, ich will jetzt in die Politik und will dann jetzt irgendwie dann Stadtrat und Oberbürgermeister werden, sondern es hat sich, eigentlich geht es schon durch mein ganzes Leben, dass sich immer wieder Türen geöffnet haben und ich die Chance bekommen habe, dankenswerterweise, und ich dann diese Chance auch ergriffen habe. Aber ich bin nicht nach Frankfurt gekommen und habe mir überlegt und gedacht, ich werde jetzt Oberbürgermeister der Stadt. Ich kann mich noch erinnern, bei meinem Einführungsseminar in der ersten Woche an der Uni, da stand ich noch in Bockenheim im Depot, da war der Empfang dann für die Erstsemester und da hat Petra Roth gesprochen. Und ich weiß noch, wie sie gesagt hat, also meine Damen und Herren, Sie wissen, das Beste, was ein Apfel werden kann, ist unser Apfelwein, also der Postmannspruch. Und ich dachte mir, wow, die Oberbürgermeisterin, Wahnsinn, die empfängt uns jetzt hier, und wie aufgeregt und nervös ich war. Und das habe ich mal Petra Rode erzählt und 20 Jahre später sitzt du hier dran und bist selbst Oberbürgermeister. Das ist tatsächlich ein Stück weit auch ein Traum, den ich hier leben darf.
Dann erzähl doch mal auch da nochmal angeknüpft, wir sitzen jetzt hier in deinem Büro, im Büro des Oberbürgermeisters. Was war denn das für ein Gefühl, als du das erste Mal hier standest, du wurdest gewählt, dir war klar, du wirst der nächste Oberbürgermeister werden und du schaust hier in den Raum und weißt, das ist jetzt dein Büro. Was hat das mit dir gemacht? Weißt du das noch?
Na, ich glaube, das hängt vielleicht so auch ein bisschen mit der Frage zusammen, die du vorhin gestellt hast, also bezogen auf Vorbereitungen und Reden. Ich finde, egal was man macht, ich finde, die Grundvoraussetzung ist, dass man eine Leidenschaft für das hat, was man macht. Also dass man wirklich das Ganze auch aufnimmt und mit einer Begeisterung reingeht, weil ich grundsätzlich glaube, Menschen sind lernfähig. Die Frage ist, hast du die Leidenschaft, das auch mitzunehmen, aufzunehmen? Und das habe ich, weil die Stadt nochmal einfach so viel bietet, so großartig ist. Und das zu nutzen, das denke ich jeden Tag, wenn ich hier im Büro bin. Mhm. Also was du mit Unterstützerinnen und Unterstützer am Ende, ist es immer eine Teamleistung, weil du einfach viele Multiplikatoren brauchst, die da auch mitwirken, die auch einen gemeinsamen Weg mit unterstützen. Aber hier in diesem Büro zu sitzen und zu wissen, du kannst ein Stück weit auch jetzt gestalten. Ja. Du kannst, ich meine, du berichtest über die Geschichte, über die Historie unserer Stadt. Du kannst ein Stück weit was hinterlassen. Und hier auch den Anspruch zu haben, was Positives zu hinterlassen, was zu bewirken, was zu gestalten, mit dieser Leidenschaft an die Arbeit zu gehen. Das ist das, was mich tatsächlich antreibt und auch schon immer angetrieben hat. Möglichkeiten zu haben, Sachen auf den Weg zu bringen, zu verändern und ein Stück weit ja seine eigenen Spuren zu hinterlassen, seinen eigenen Weg gehen. Deswegen sind auch immer Vergleiche mit anderen, finde ich, immer schwierig, sondern am Ende muss man immer seinen eigenen Weg als eigene Persönlichkeit finden. Und für mich ist dieses Büro, ich meine, schaust dir an, ich kam hier rein mit dem tollen Balkon. Jetzt habe ich die Bilder vom Tobi Rehberger, es hat jetzt ein Jahr lang gedauert, aber es sind tolle Bilder, die sind jetzt auch drin. Das heißt, ich bin angekommen. Ich hatte ein tolles Vorzimmer, das ich ja übernommen hatte, das mir die Möglichkeit auch gegeben hat, mich gut einzuarbeiten, ein tolles Team. Und was es mit mir macht, ist wirklich zum einen der Antrieb, gestalten zu können und zu wollen, aber schon auch die Demut und die Dankbarkeit, mit dem ein solches Amt auch verbunden ist. Weil am Ende sind wir gewählt auf Zeit, das weiß ich auch. Und auch aufgrund meiner eigenen Biografie ist es ein Stück weit wirklich auch die Demut dem Amt gegenüber, dass ich heute Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt bin.
Dann kommen wir mal so ein bisschen hier auf den Raum zu sprechen. Wie sieht denn das aus, so der Auszug von einer Vorgängerin oder von einem Vorgänger und du als Nachmieter? Jetzt ist ein riesengroßes Beispiel. Das Nachmieter, genau. Das Weiße Haus in Amerika, dann gibt es, wenn es einen neuen Präsident oder eine Präsidentin gibt, wird der Raum oftmals verändert. Wie ist das hier? Hast du hier was verändert? Du hast gesagt, ich nehme das, habe gar keine Zeit, wir müssen jetzt gestalten.
Also ich kann soweit sagen, das Mobiliar hier beispielsweise, also mein Schreibtisch und der Tisch hier vorne, soweit ich richtig informiert bin, sind diese Möbel schon seit der Zeit von Volker Hauff drin, also seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also da habe ich jetzt nichts verändert. Was ich verändert habe, sind die Bilder in der Tat, die neu dazugekommen sind. Wie gesagt, vom Tobi Rehberger aus seiner Buchstabenreihe. Das soll auch heißen Yes und No mit einem gewissen Spielraum dazwischen. Mhm. Was ein Stück weit ja auch für Politik und die politischen Entscheidungen, die hoffentlich gefällt werden, dann auch umgesetzt werden sollten. Dafür steht so ein Stück weit auch dieses Yes und No. Und es füllt den Raum, finde ich, auch mit ein bisschen Farbe gut aus. Die Flaggen beispielsweise sind neu, die Flagge der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und der Stadt Frankfurt. Ein paar Blumen sind neu dazugekommen. Und ansonsten habe ich so viel gar nicht verändert, weil ich finde auch, der Raum hat, finde ich, in seiner Ausgestaltung eine gewisse Ruhe, die ich quasi nicht verändern wollte. Und ich finde gerade dieser Raum, das Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt, ist ja schon auch ein Stück weit was Traditionsträchtiges. Und deswegen wollte ich auch bewusst nicht so viel Veränderungen vornehmen, weil ich glaube, dass einfach mit der großen Geschichte dieses Büros und dieses Raumes auch ein Stück weit die Tradition verpflichtet, eine gewisse Kontinuität im Sinne und in der Verantwortung für die Stadt Frankfurt mitzunehmen. Und das symbolisiert für mich dieses Büro auch. Und deswegen habe ich wirklich kleine Veränderungen vorgenommen, aber keine größeren.
Ja, ich finde, man fühlt sich hier schon direkt wohl. Und wie du sagst, ich finde, es strahlt auch eine gewisse Ruhe aus, was wahrscheinlich auch gut tut zwischen all den Terminen und Themen, die dir so tagtäglich passieren.
Ne? Ich muss sagen, ich finde, das ist ein wunderschönes Büro. Ja. Es ist wirklich, auch der Blick zum Fenster raus in Richtung Paulskirche auf dem Paulsplatz kann ich auch jedem mal empfehlen oder vom Balkon mal rauszugucken. Und die Menschen auf dem Paulsplatz unterwegs sind. Manchmal ruft auch nochmal eine Schulklasse hoch. Bist du wirklich der Mike Josef? Komm nochmal runter. Oder die Leute grüßen einen. Ich grüße zurück. Das ist jetzt auch zum Weihnachtsmarkt dann wieder, wird wirklich hier viel los sein wird auf dem Paulsplatz. Das ist einfach ein schöner Raum mit einem tollen Blick. Und ich bin sehr glücklich mit dem Büro.
Gibt's was, wenn du es verraten magst, was hier in dem Raum so einen besonderen Stellenwert für dich hat? Oder mit der du eine Erinnerung verknüpfst?
Naja, wir haben also tatsächlich, was für mich zum Beispiel so Kleinigkeiten sind, aber ich habe jetzt bewusst beispielsweise das Deutschland-Trikot der U17-Weltmeister. Das war quasi die U17-Weltmeister, die mich hier besucht haben. Es waren tolle Besuche, es waren tolle Jungs wirklich, die hier waren und die haben das mir quasi überreicht. Und deswegen habe ich das auch bewusst hier im Büro gelassen, weil das wirklich einfach ein sehr, sehr schöner Augenblick, ein sehr schöner Moment war. Da war ich noch gar nicht so lange im Amt und das ist etwas, was ich einfach mit einer schönen Emotion auch verbinde. Was ich aber grandios hier finde, ist tatsächlich, wenn man hier den Zwischenraum verlässt, raus zum Balkon. Der Balkon ist wirklich ein Highlight. Es ist also wirklich der Balkon mit Blick auf die Paulskirche, die ja direkt wirklich frontal gegenüber dem Balkon steht. Das hat wirklich was Bewegendes für mich, wenn ich da draußen bin und vom Balkon rausschaue auf die Paulskirche. Und den Balkon kennen eigentlich auch nur wenige. Und wenn diejenigen dann mal drauf sind, dann ist es schon beeindruckend. Und das beeindruckt mich auch jeden Tag aufs Neue. Der Balkon ist tatsächlich etwas, was einen sehr hohen Wert für mich an der Stelle hat, weil den auch gar nicht so viele kennen.
Ja, du hast dir eben auch die Zeit genommen, uns das mal zu zeigen. Und ich habe dann auch draußen mit dir gestanden und dachte mir so, krass, man schaut, wie du sagst, so direkt auf die Paulskirche. Du bist hier so in diesem historischen Ort mit so viel Demokratie und Geschichte und kannst das nochmal anders fassen. Und wie du sagst, man kennt das eigentlich gar nicht. Ne? Und du läufst auch dann hier unten eigentlich vorbei und weißt im Zweifel gar nicht, was so ein paar Meter weiter oben so alles hier abgeht.
Also du schaust die Geschichte Frankfurts mit der Paulskirche, der Seufzerbrücke, du hast die direkt vor dir und gleichzeitig hast du eben auch die Brüche Frankfurts, das Neue mit der Skyline im Hintergrund, mit den Hochhäusern, die du siehst. Und das ist ja letztendlich das Spannende an Frankfurt, ob von den Menschen her oder auch vom Städtebau und von der Architektur, die Vielfalt, die diese Stadt ja auch ausmacht. Wie gesagt, wir haben Menschen aus über 178 Nationen, die hier zusammenleben und wir hatten vorhin vom Römer, als wir über den Römer, über die Handelsgeschichte, über die Messegeschichte der Stadt, die ja letztendlich geprägt ist von Menschen aus aller Welt, die hier zusammenkommen, miteinander interagieren friedlich, aber auch der Städtebau, der ja nicht von einer Richtung geprägt ist, sondern kannst du von der gründerzeitlichen Struktur über das neue Frankfurt, die Nachkriegszeit, dann die 60er, 70er Jahre, die geprägt sind von einem neuen Städtebau mit den neuen Stadtteilen, die entstanden sind, also die Nordweststadt in Bonn-Amees, dann der Ben-Gurion-Ring. Also dann hast du die 80er Jahre mit dem Merton-Viertel, die 90er mit dem Riedberg. Wie gesagt, du hast die Skyline, die Hochhausentwicklung, die ja noch in den 60er, 70er hoch umstritten und erkämpft worden ist vom Stadtparlament gegen erhebliche Widerstände, teilweise auch mit Entwicklungen, die sehr kritisch zu einzuordnen sind, mit dem Fünf-Finger-Plan damals von Kampfmeier entlang des Westends, wo ja quasi die alte gründerzeitliche Struktur ja abgebrochen werden sollte, Hochhausentwicklungen entstehen sollte, mit den Studentinnen und Studenten damals, die auf die Straße gegangen sind und teilweise dann auch die Häuser besetzt haben. Das heißt, diese bewegende Geschichte Frankfurts mit der vielfältigen städtebaulichen Entwicklung und auch der Vielfalt der Menschen, das finde ich, wird teilweise mit einem Blick nach draußen sehr deutlich, ja, weil du hier alle Baustile dann quasi zusammen nochmal siehst, innerhalb auf einem sehr, sehr kleinen Fleck.
Ich muss noch eine Frage stellen, nochmal zum Thema Vorgänger im Amt. Hinterlässt man auch da nochmal das Beispiel mit dem Weißen Haus in der Schublade? Hast du die Schublade aufgemacht und liegt dann da so ein Brief drin oder Nervennahrung? Weißt du, gibt es solche Rituale, vielleicht auch von früher?
Also Nervennahrung habe ich vom Büro ganz viel bekommen. Das ist auch dringend notwendig. Dafür bin ich auch dankbar. Aber es gibt tatsächlich nicht so einen Brief oder solche Rituale, wie es jetzt im Weißen Haus ist. Kann aber sagen, dass ich wirklich auch große Unterstützung am Anfang erfahren habe, ob es vom Team war, wie gesagt, ob es vom Vorzimmer, die ja schon vorher da waren. Aber auch, will es auch in aller Dankbarkeit sagen, aller Offenheit, ob es jetzt Andreas von Schöler war, der Oberbürgermeister war von 91 bis 95 oder Petra Roth, mit denen ich heute noch sehr gerne rede und die mir doch auch nochmal an der einen oder anderen Stelle Sachen mitgegeben haben. Sowas findet dann schon statt, dass man sich zusammensetzt und einfach auch so ein bisschen sich anhört, wie war das damals eigentlich bei euch?
Ja.
Und natürlich, wenn du dann quasi neu im Amt bist und du hast innerhalb von ein, zwei Wochen 1400 Terminanfragen, dann lässt man sich schon auch mal Rat geben, sag mal, wie seid ihr denn damals damit umgegangen? Und das macht man schon. Und da bin ich, wie gesagt, auch sehr, sehr dankbar, dass man sich da auch die Zeit genommen hat für.
Ich habe noch eine letzte Frage. Was für einen Stellenwert hat jetzt der Römer in deinem Leben? Was bedeutet dir das Haus persönlich?
Beruflich gesehen ist das für mich die stärkste Assoziation mit der Frage, ich bin ein Stück weit angekommen. Mhm. Angekommen nicht nur im Römer, sondern einfach angekommen da, wo ich wirklich vom Römer aus agieren kann für die Frankfurterinnen und Frankfurter. Und der Römer ist letztendlich Nukleus davon, weil ich, also da, wo früher die Krönungsveranstaltungen stattgefunden haben für die Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutsche Nation, ehren wir heute Bürgerinnen und Bürger, Organisationen unserer Stadt, Institutionen, die für unsere Stadt stehen. Das heißt, für mich steht der Römer eigentlich so wesentlich und so stark wie kaum ein anderes Gebäude in dieser Stadt für Begegnung. Mhm. Für Begegnung zwischen den Menschen und für die Interaktion zwischen der Stadtpolitik und den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. Und deswegen ist es für mich ein Haus der Begegnung. Ein Haus der Begegnung. Wir reden ja viel über Haus der Demokratie auch heute. Es ist natürlich auch ein Haus der Demokratie, weil hier das Parlament tagt, weil hier Demokratie gelebt wird und Demokratie umgesetzt wird und weil hier Bürgerinnen und Bürger auch gemeinsam zusammenkommen zum Feiern, aber auch zum Diskutieren, zum Debattieren und auch mal zum Kritisieren. Mhm. Und das gehört auch zu einer guten Demokratie dazu. Deswegen verbinde ich den Römer eigentlich ganz stark mit einem Haus der Begegnung und für mich mit einem Haus, an dem ich die Möglichkeit habe zu gestalten. Vorher als Stadtverordneter, als Stadtrat, jetzt als Oberbürgermeister. Und das ist was Schönes. Das ist ein Haus der Feste, der Begegnung, der Demokratie. Und es ist doch schön, dass ich finde, und es passt so gut wie zu keiner anderen Stadt, dass diese Entwicklung auch stattgefunden hat. Quasi letztendlich vom Haus der Kaiser, wenn man so möchte, zum Haus der Bürgerinnen und Bürger, der Frankfurterinnen und Frankfurter. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Geschichte.
Dann finde ich, sind das schöne abschließende Worte. Vielen, vielen Dank, dass du das Gespräch hier mit mir geführt hast und die Zeit dir genommen hast. Er hat mir wirklich viel bedeutet. Und wenn du magst, würde ich sagen, treffen wir uns in spätestens 50 Jahren nochmal und blicken wir auf das Frankfurt zurück, was jetzt gerade noch vor uns liegt. Danke dir.
Ja, Termin vereinbaren wir gleich im Anschluss in 50 Jahren dann, ja?
Dankeschön.
Dir alles Gute und vielen Dank.
Danke.
Ich hoffe, euch hat diese Reise durch die Geschichte des Frankfurter Römers gefallen. Dieses Gebäude, es erzählt eben nicht nur von der Vergangenheit unserer Stadt, sondern ist bis heute eben ein lebendiges Symbol für die erkämpfte Demokratie und das Miteinander hier in Frankfurt. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei unserem Oberbürgermeister Mike Josef für das Gespräch bedanken. Das hat mir so viel bedeutet und Mike hat, wie ich finde, noch einmal einen ganz eigenen, spannenden Einblick in die Bedeutung des Römers im heutigen Stadtgeschehen gegeben. So. Und wenn ihr jetzt noch mehr aus Frankfurts Geschichte erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Instagram oder auch TikTok-Kanal Damals in Frankfurt vorbei. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte dieser Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.